ARD.
Diesen Druck, okay, jetzt bin ich die Erste, wenn ich jetzt verkacke, dann weiß es auch jeder und dann heißt es, ja, ist ja logisch, dass das nicht geklappt hat, ist ja eine Frau. Ich hatte schon Leute, die im vordergründig und im ersten Moment mich unterstützen wollten und das aber nur so lange getan haben, bis ich sie überholt habe. Und dann war ich der Gegner. Was ich gelernt habe über die Jahre, wenn ich nicht selber meine Geschichte erzähle, tun es andere Leute. Und damit bin ich dann oftmals vielleicht auch nicht zufrieden. Deswegen muss ich es vielleicht doch selbst in die Hand nehmen, meine eigene Geschichte zu erzählen.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und heute stelle ich euch Nadine Nurasit vor. Sie ist American Football Coach und sie ist die erste Frau, die in der NFL, also in den USA, gecoacht hat. Auch wenn sie diese Schlagzeilen, die erste Frau, die eigentlich gar nicht so gerne mag. Warum nicht? Das hat sie mir bei meinem Besuch bei ihr zu Hause in München verraten. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie sie früher eigentlich mal eine elegante Prima Ballerina werden wollte und jetzt lieber ihre Gegner umhaut. Viel Spaß bei dieser Folge und wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Insta-Kanal sportschauf. Nadine, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, freue mich, dass du da bist.
Und dass ich gerade bei deinem Frühstück anwesend sein durfte, denn du hast mir gerade verraten, die eine Banane, die du gerade noch schnell dir reingepfiffen hast, das ist dein Frühstück und es ist 15.43 Uhr.
Ja, ich werde später wahrscheinlich noch zum Essen kommen, aber heute habe ich es noch nicht geschafft.
Wir sitzen hier aber wiederum gerade am Esstisch, ein schöner, langer, brauner Holztisch, dazu gelbe Sessel und du hast gerade hinter mir das Fenster zugemacht, weil von draußen so ein bisschen Geräuschkulisse kam. Ich fand es ganz witzig gerade, dass klang so, als wäre ein Biergarten bei dir nebenan. Und dann dachte ich, ja, wir sind in München, da ist das so.
Ja, also der Biergarten ist auch nicht fern, der ist nur einen Block weiter und einen Block weiter nochmal der nächste. Aber das nebenan ist eine Eisdiele und ich würde auch sagen, wir gönnen uns da später mal ein Küchchen.
Ja, och, das finde ich halt, also du wohnst neben einer Eisdiele, das ist ja mega. Jetzt hast du natürlich super aufregende Wochen hinter dir. Wir werden gleich drüber sprechen, wie du als erste deutsche Coachin in den USA, in der NFL da an der Trainingslinie standst. Wir werden drüber sprechen, wie dein Team in Deutschland gerade die ELF gewonnen hat, die European League of Football. Aber zu Beginn gucken wir natürlich wie immer erstmal auf deinen Werdegang, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt eigentlich bist. Mein lieber Kollege Conny Kleine hat einen Steckbrief für dich vorbereitet.
Sportschau F. Steckbrief.
Nadine Nurasit ist 35 und hat als erste deutsche American Football Trainerin überhaupt bei einem amerikanischen NFL-Team gecoacht. Yep, das ist die amerikanische Football-Liga NFL. Dabei kam die Münchnerin mit 27 Jahren erst relativ spät zum Football, und zwar als Spielerin bei den Ladies der Munich Cowboys. Bis dahin studierte sie an der TU, Bio und Chemie auf Lehramt, aber auch Sportwissenschaften. Später wechselte sie dann an die Seitenlinie und schrieb Geschichte. 2021 übernahm sie als erste Frau den Cheftrainerposten bei den Munich Cowboys in der höchsten deutschen Football-Liga, der GFL. Damit ist sie ein echtes Role Model, nicht nur für Frauen im American Football, sondern für den gesamten Sport. Das kann Nadine gar nicht leiden, Vorurteile. Ihr ist wichtig, dass Leistung im Sport zählt und nicht das Geschlecht. Das mag sie sehr gerne. Teamgeist. Für Nadine ist Football nämlich mehr als ein Spiel. Es ist Lebensgefühl, gemeinsam kämpfen, füreinander da sein, stärker zusammen werden. Besondere Eigenschaft? Das ist ihre Disziplin und ihr Führungsstil. Nadine vereint fachliche Expertise mit Empathie und Respekt. Autorität geht nämlich auch ohne Geschrei. Fun Fact: Nadine liebt amerikanische Serien. Und manchmal baut sie sogar Zitate daraus in ihren Ansprachen ein. Und ihr einmaliger Weg führte sie von Spitzenschuhen zu Shoulderpads. Ihre erste Sideline war nämlich ein Münchner Theater. Plié, Tendu und Downset Hut. Hier kommt Nadine Nurasit.
Wow, das ist ja wundervoll. Mensch, ich bin total begeistert. Stark.
Wichtigste Frage direkt zu Beginn. Welche amerikanischen Serien guckst du denn gerne, die du dann anschließend eben als Trainerin, als Coach zitierst?
Also grundsätzlich gucke ich viele amerikanische Serien, aber nicht aus allen kann ich natürlich Zitate ziehen. Aber ich habe halt angefangen mit diesen ganzen Sport- und Football-Filmen, weil ich war schon immer sportverrückt und dann diese ganzen Emotionen und das Drama und der Sport. Und auch daher kannte ich den American Football anfangs nur aus amerikanischen Serien. Und da gibt es natürlich genügende Filme, Serien, wo man dann einfach so die ersten Berührungspunkte auch mit American Football hatte oder eben Coaches gesehen hat, wo man sich dachte, wow, der, wenn eine Ansprache hält, alle hören zu, da kriege ich ja selbst schon fast Gänsehaut. Aber ansonsten muss ich gestehen, gucke ich natürlich auch so seichtes Zeug, was mich einfach nur manchmal glücklich macht, während ich putze oder andere Dinge tue.
Dann gib uns mal zwei Tipps. Einmal was wirklich mit, ich sag mal, mit Football-Basis, irgendwas American Football-mäßiges, was wir uns angucken sollten, und einmal was Seichtes.
Also ich habe eines der ersten, das mir gut im Gedächtnis geblieben ist, ist auf jeden Fall Friday Night Lights. So, das war so der erste Berührungspunkt zu American Football. Und sowas Seichtes, aber was in aller Munde ist gerade, der Sommer, in dem ich schön wurde.
Ach, ja, da habe ich schon von vielen gehört, dass das so toll sein soll. Ich habe irgendwie, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Teenie-Ding oder
das
so.
Das ist aber total das Teenie-Ding, ja. Teenie-Drama. Und manchmal denke ich mir, ach meine Güte, damals war doch alles anders. Und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, aber irgendwie macht mich das dann glücklich. Manchmal wird es aber auch zu viel. Also Staffel 3 ist jetzt echt schon, ist ein bisschen too much.
Okay, aber wir nehmen das auf jeden Fall mal mit, die beiden Tipps von dir. Wenn wir mal auf die Teenie-Nadine gucken, du damals eben, wir haben es bei Conny gerade auch im Steckbrief gehört, noch in den Ballettschuhen. Du hast ja irgendwie mit 6 Jahren angefangen, Ballett zu tanzen.
Tatsächlich, glaube ich, schon mit 2,5 stand ich schon
so früh
im Ballettraum, ja.
Und dein Ziel war es tatsächlich auch mal, habe ich mal in einem anderen Interview gehört, du wolltest prima Ballerina werden.
Auf jeden Fall, das war das einzige Ziel und meine einzige Vorstellung von mir in der Zukunft als Erwachsene. Ich habe Ballettbücher verschlungen, natürlich nur solche Serien dann auch geguckt, wo es um eine Prima Ballerina ging. Und irgendwie für mich habe ich alles darauf ausgerichtet, Prima Ballerina zu werden.
Wie viel hast du damals dann auch investiert in diesen Traum? Weil das hört sich ja wirklich an, als wäre das wirklich eine klare Vision gewesen, die du damals gehabt hast.
Ja, also im Prinzip eigentlich alles. Also ich habe jeden Tag trainiert. Anfangs war das noch so, dass ich natürlich nicht ab dem Alter von 3 Jahren hat man nicht jeden Tag Training, aber ich wollte immer mehr und ich wollte jeden Tag hingehen und ich habe zu Hause geübt. Natürlich kann ich jetzt nicht nachvollziehen, in welchem Ausmaß, aber so retrospektiv und von der Erinnerung, die mir zumindest jetzt bleibt, habe ich das gefühlt immer gemacht und hatte ziemlich früh dann ich erinnere mich noch an meinem Stockbett, also da habe ich noch das Kinderzimmer mit meiner Schwester geteilt, also es muss wirklich früh gewesen sein, habe ich dann eine Ballettstange ans Bett gemacht, um zu Hause üben zu können. Und irgendwann war es ja dann so weit, dass ich tatsächlich mehrere Tage die Woche, bis hin, glaube ich, 6 Tage die Woche Training hatte. Krass. Und habe da auch einfach immer für mich trainiert. Und in meinem Kopf ist diese Bewegungsmuster, die habe ich auch die ganze Zeit abgespielt. Also wenn ich auf dem Weg war zum Ballett und ich weiß noch, das war hier in München am Harras an der U-Bahn-Haltestelle, dann habe ich übers Tanzen nachgedacht, darüber, wie sich das anfühlt, was man noch tun muss, was man noch fühlen muss, damit das Bein noch höher geht und weiteres. Ja.
Und deine ganzen Freundinnen damals, waren die auch alle so ballettverrückt oder haben die manchmal gesagt, Nadine, du brauchst mal wieder mehr Zeit für uns?
Ehrlicherweise war es dann auch schon so, wenn der Sport Prio hat, dann sind die Freunde dort, wo die Prio ist, also beim Sport. Und dann verbringt man die meiste Zeit natürlich mit den Leuten, die den gleichen Traum leben, die gleiche Vision haben und für das Gleiche kämpfen. Und deswegen ist man schon in erster Linie umgeben natürlich von den anderen Ballerinas.
Und wann kam der Moment, wo du dann eben doch damit wieder aufgehört hast? Also war das irgendwann eine freiwillige Entscheidung oder warst du irgendwann verletzt oder hast du gemerkt, vielleicht, okay, prima Ballerina werde ich vielleicht doch nicht, vielleicht hapert es doch irgendwie an den Skills, auch wenn ich es dir gerade gar nicht zutraue, weil ich mir denke, wer 6 Tage die Woche trainiert, der muss ja einfach nur super, super, super werden.
Ja, die haben schon aussortiert. Also es gab dann schon halbjährlich Prüfungen und dann durfte man unter Umständen nicht mehr weitermachen. Das war nicht mein Ende, sondern es war dann die Entscheidung. Ich habe tatsächlich Neurodermitis ganz, ganz schlimm bekommen und es hieß immer, es ist psychosomatisch und zu viel Stress vom Ballett. Und es interpretiert natürlich auch jeder hinein, dass man viel Stress hat, wenn man so verbissen und so ehrgeizig auf was hinarbeitet. Und naja, auch der Bezug zu mir selbst, zum eigenen Körperbild, das ist ja sowieso immer schwierig für jede junge Frau, die gerade in die Pubertät geht. Und so war das bei mir auch. Und wenn natürlich dann im Training war es dann schon auch hart. Und ich habe gesehen, was das mit Mädchen um mich herum teilweise gemacht hat. Und manche, die dann tagelang nicht mehr gegessen haben, ich selbst nur angeschrien wurde, ja, und du frisst doch wahrscheinlich nur Gummibärchen und guck mal, wie du aussiehst. Und es hat natürlich was mit mir gemacht. Und am Ende des Tages war es nicht die sportliche Leistung, sondern es war irgendwie diese Zeit, in der man einfach in die Pubertät geht, sowieso mit allem überfordert ist, nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen. Und dann habe ich zusammen mit meiner Mutter die Entscheidung getroffen, na gut, Schule hat jetzt erstmal Vorrang und mir macht es jetzt auch gerade nicht mehr so viel Spaß. Und ja, deswegen habe ich dann am Ende des Tages nicht ganz aufgegeben. Ich bin in meine alte Ballettschule zurück und dort war ich dann die Solos tanzen durfte bei den Aufführungen. Und die hatten sich gefreut, dass ich zurückkam, aber das war mir nicht genug.
Also ich finde es aber gerade spannend zu hören, eben wie einerseits selbstreflektiert du damals schon warst, irgendwie in dem Alter. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch heftig, wenn man sich vorstellt, da ist eine Balletttrainerin, die euch anschreit, ihr sollt weniger Gummibärchen essen. Also ich denke gerade nochmal zurück an die Folge, die wir hier im Podcast zusammen mit der Turnlegende Kim Bui gemacht haben, die du ja auch kennst natürlich, ne? Die ist war 17 Jahre lang in der deutschen Tournationalmannschaft, also wirklich hat Weltspitze geturnt, ganz, ganz toll, und hat vor ein paar Jahren dann aber erst öffentlich gemacht, dass sie jahrelang an Bulimie gelitten hat. Unter anderem auch, weil eben es aus dem Trainerteam ihr gegenüber hieß, sie solle mal ein bisschen abnehmen, und dann hat sie alles Mögliche probiert und es hat einfach nicht geklappt. Für sie war das natürlich damals auch, damals war sie eben auch mitten in der Pubertät, total schlimm. Der Körper verändert sich, man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, und dann kriegt man von außen komische Ratschläge, mit denen man nichts anfangen kann. Hast du das bei dir damals in der Ballettblase, nenne ich es mal, auch erlebt, dass da Mädchen tatsächlich vielleicht so drunter gelitten haben, dass sie auch in eine Essbrechsucht zum Beispiel abgerutscht sind?
Ja, tatsächlich zur Genüge, und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Man guckt links, man guckt rechts und man sieht, was passiert, und ich selbst hatte ja auch einen komischen Bezug oder komische Beziehung auch zu meinem Körper. Also das war, ich weiß auch noch, ich war ein kleines Kind, es war die Hochzeit von meinem Cousin, und ich glaube, meine Mutter, nichts ahnend, sagte so, zieh mal den Bauch an. Dann habe ich so lange den Bauch angezogen, bis ich ohnmächtig geworden bin, weil ich nicht mehr geatmet habe. Aber da sieht man mal, was es dennoch mit einem macht. Aber das habe ich viel später, also ich war über 30, bis ich dann auch selber gemerkt habe, naja, ich habe auch echt eine komische Beziehung auch zum Essen, ne? Aber das merkt man natürlich so früh einfach noch nicht. Und ringsherum war das so, aber es hat mir schon Angst gemacht damals. Also das weiß ich schon noch sehr gut, dass ich mir gedacht habe, boah, das möchte ich jetzt ehrlicherweise nicht. Und ich weiß aber auch, dass ich das mal versucht habe, dass ich gesagt habe, boah, ja, vielleicht muss ich das Essen danach einfach loswerden, aber naja, ich weiß gar nicht, wie das richtig erklären soll, aber für mich hat das nicht funktioniert, und das war dann auch gut, und das war eh schon so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie muss ich mich jetzt wohl davon trennen.
Also für alle von euch, die das jetzt gerade hören und die sagen, entweder weil ihr einen persönlichen Bezug zu diesem Thema habt oder generell, weil ihr euch mehr informieren wollt, hört gerne nochmal in die Folge rein, die wir mit Kim Bui gemacht haben. Da hat sie nämlich auch nochmal erklärt, wie sie aus der Essbrechsucht wieder rausgekommen ist, wie viel Kraft sie auch das gekostet hat, eben damit aufzuhören, wie es ihr heute eben geht mit ihrem Essverhalten und mit dem Bezug zum eigenen Körper, und wie sie sich mittlerweile auch einsetzt für andere Athletinnen und Athleten, die vielleicht von Ähnlichem betroffen sind. Also hört in die Folge mal auf jeden Fall nochmal rein. So, Nadine, also für dich war dann das Thema Ballett abgeschlossen. Jetzt muss man aber sagen, du hast da nicht Ballett die Tür zugemacht und dann schön auf die Couch oder nachmittags mit Freunden einfach irgendwie auf der Tischtennisplatte auf dem Schulhof irgendwie ein paar Drinks genießen oder so, wie andere Leute das vielleicht in dem Alter gemacht hätten, sondern du bist direkt in 180.000 andere Sportarten reingeschlittert, habe ich mal gehört. Erklär mal kurz, was hast du dann alles ausprobiert nach Ballett?
Also ich habe Kampfsport gemacht auf jeden Fall. Das hat mich schon lange begleitet. Mein Vater ist leidenschaftlicher Kampfsportler, und deswegen habe ich selbst Kung-Fu, Kickboxen, Pencaksilat, habe verschiedenes ausprobiert. Pencaksilat heißt das. Das ist eine indonesische Kampfsportart. Und ich bin halb Indonesierin, und das ist das, was mein Vater auch früher als Kind auch gelernt hat. Und das ist die Kampfsportart, die er mir beigebracht hat. Und deswegen, Kampfsport hat mich schon immer begleitet, aber ich habe da nie so diesen Biss und diese Leidenschaft gehabt, wie ich das fürs Ballett hatte. Zum Leidwesen meines Vaters, muss man also sagen.
Dachte der schon so, ah ja, jetzt, das wird ihre neue Profisportkarriere.
Ja, der hatte schon gehofft. Ich glaube, der hofft heute noch, dass ich manchmal sage, jetzt greife ich es an. Aber irgendwie, da fehlt mir auf jeden Fall was. Und dann bin ich später, das hat ein bisschen gedauert, da kam dann auch noch ein Umzug dazu, bin ich zum Fußball gekommen. Und wir sind da frisch eingezogen, haben dann auf der Straße mit den Nachbarskindern ein bisschen Fußball gespielt. Und dann ist der Mädchen-Fußballtrainer vorbeigefahren auf seinem Fahrrad und hat gesagt, hey, wir haben eine Mädchenmannschaft, möchtest du nicht bei uns spielen? Und so bin ich dann mit 14 zum Fußball gekommen und dann hat mich das ganz, ganz lange begleitet. Und nebenbei habe ich dann angefangen, Fitnesstrainerin zu werden und Spinningkurse zu geben und weiß Gott nicht was, Taibo, also so Kampfsportartmäßig, und bin so in der Fitnessszene auf jeden Fall dann gelandet.
Zum American Football bist ja erst relativ spät gekommen, irgendwie so mit Mitte, Ende 20.
Ja, mit 27 tatsächlich, ja.
Wie kam es dann dazu? Durch einen guten Film, wo du dir dachtest, so, oh, die Motivationsrede vom Highschool-Coach jetzt gerade im Fernsehen, die war so motivierend, jetzt gehe ich morgen auch auf den Platz.
Nee, vor allen Dingen, ich wusste ja gar nicht mal, dass es das gibt für Mädchen und Frauen, sondern mein Partner spielte damals schon Football, als wir uns vor 15 Jahren kennengelernt haben. Und als wir dann nach München gezogen sind, hat er dann hier angefangen, bei den Munich Cowboys in der German Football League Football zu spielen. Und immer wenn ich zu den Spielen gekommen bin, und man muss dazu sagen, ich hatte keinen blassen Schimmer von American Football. Ich wusste ja nicht mal, ist er jetzt auf dem Feld, ist es Offense, ist es Defense?
Man erkennt sie ja dann auch immer alle nicht. Dann haben sie da die Helme auf und alles und man sieht ja gar nicht, wer ist jetzt eigentlich wer.
Genau.
1000 Begriffe, mit denen man nichts anfangen kann. Alles natürlich dann auch immer auf American English.
Ja, und ich habe nichts mitbekommen. Aber an der Tür war das Ladies-Team der Munich Cowboys. Und die haben zum einen die Stadionzeitschrift verkauft, aber zum anderen auch rekrutiert. Und dann haben sie mir gesagt, du siehst doch echt athletisch aus. Sag mal, wäre denn American Football nichts für dich? Ja. Ich natürlich, Leute, ich bin 27 Jahre alt. Ich werde A, keine neue Sportart starten und B, keine Kollisionssportart. Und eine, von der ich ja auch wirklich so gar nichts verstehe. Ja. Man will ja tacklen, was bedeutet, den Ballträger oder die Ballträgerin umhauen, auf Deutsch gesagt. So, und deswegen dachte ich mir, ne, mit meinen 27 Jahre alten Knochen fange ich das jetzt nicht neu an. Und die haben ein Jahr lang haben sie versucht, mich zu rekrutieren, bis ich dann ins Probetraining gegangen bin. Und ich habe noch genaueste Instruktionen bekommen von meinem Freund. Tu dies nicht, tu das nicht und fang auf keinen Fall einen Ball, weil wenn du spielst, dann spielst du auf keinen Fall Offense. Also darf den Ball nicht fangen. Und ich stolz wie Bolle nach Hause gekommen. Ich habe den Ball gefangen. Ich bin jetzt Tight End. Und er die Hände nur über dem Kopf zusammengeschlagen und so, nein, warum? Das heißt doch, wenn dann Defense spielt.
Und warum wollte er nicht, dass du Offense spielst?
Ja, weil das die sind, die umgehauen werden. Genau. Und er meinte, das passt auch so gar nicht zu dir. Du bist, wenn dann die umhauen möchte. Und es ist dann nicht so gefährlich. Und außerdem spielt er ja auch Defense. Und ja, am Ende des Tages war es ja dann auch so. Aber im ersten Training war natürlich das super spannend, auch dieses Ei das erste Mal zu fangen. Und ich hatte ja vorher mit Fangen und Werfen und Tacklen schon gleich 10-mal nicht, ja, keine Berührungspunkte.
Wenn du jetzt schon sagst, du hattest vorher ein bisschen Zweifel, da überhaupt zum Probetraining zu gehen, weil du warst 27, die anderen wären vielleicht alle viel jünger oder viel mehr drin schon in der Sportart. Wie war es denn dann eben in der Realität? Also waren da wirklich Mädels aus allen Altersgruppen, mit allen Körperformen? Also wie divers ist da die Gruppe?
Diverser am diversesten.
Ja?
Also es war wirklich, und es war so spannend und so schön, weil aus unterschiedlichste Altersgruppen, aus den unterschiedlichsten Lebensphasen, die unterschiedlichsten Bewegungserfahrungen gehabt in der Vergangenheit. Und man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn man mit 27 eine neue Sportart beginnt, die wirklich etabliert ist und auf dem höchsten Niveau agiert, dann hat man da ja auch keine Chance mehr. Also das ging ja auch nur, weil es halt eben eine Randsportart ist. Und ja, deswegen war das super spannend. Und das ist auch das, was mich am Football so begeistert, dass eben nicht 11 ähnliche oder gleiche da stehen, sondern 11 völlig unterschiedliche Typen. Und dann ist es nur ein Teil der Mannschaft, weil das ist dann beispielsweise nur die Offense. Und dann nochmal 11 völlig andere Typen in der Defense.
Jetzt musst du nochmal für alle erklären, wie viele spielen eigentlich gegen wie viele bei einem Football-Match?
Also es ist 11 gegen 11, aber was so schwer ist für uns zu verstehen, ist, dass eine Mannschaft, also damals wir, die Munich Cowboys Ladies, wir haben 11 Offense-Spieler, die auf dem Feld sind, wenn wir im Ballbesitz sind und angreifen. Wenn aber der Gegner im Ballbesitz ist, dann kommt unsere Defense aufs Feld.
Das heißt, man wechselt. Rotiert komplett.
Kommen dann 11 andere aufs Feld. Genauso bei den Gegnern. Da kommt dann deren Offense aufs Feld. Und das ist natürlich so untypisch, wenn wir mit Fußball aufwachsen. Und das muss man erstmal so begreifen, bis man überhaupt, wenn man bei Football zuguckt, weiß, was passiert denn hier
gerade. Ich wollte gerade sagen, wo wir jetzt gerade schon beim Grundkurs Football sind. Also, und dann hat man eben das Ei und das möchte man über diese Linie bringen.
Ja, das möchte man in die Endzone werfen oder hineintragen, um Punkte zu machen. Also es geht immer um Raumgewinn.
Wie war das denn für dich eigentlich als irgendwie Ballerina im Herzen, dann auf einmal so krass in die Kollision zu gehen mit anderen Menschen? Also klappt das direkt oder hat man da erstmal so ein bisschen Berührungsängste, Hemmungen?
Ja, das ist natürlich bei jedem anders. Bei mir persönlich hat's sofort geklappt. Einfach, weil das Mindset da war. Ja. Also da hat es mir natürlich schon geholfen, mit Kampfsport aufzuwachsen. Und es hat auch sicherlich geholfen, wenn man im Sport schon ein gewisses Grad an Schmerz kennengelernt hat. Ob das jetzt einer ist, weil man in den Spitzenschuhen steckt oder weil das im Kampfsport ist, weil man den Schlag blockt. Ich glaube, diese Erfahrung war auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich gegenüber anderen Spielerinnen, die das zuvor nicht hatten. Aber man braucht halt auch dieses Mindset, so dieses, ich gebe da jetzt alles rein und ich hau die jetzt um jeden Preis. Natürlich nicht mit dem Gedanken, jemand anders zu verletzen. Man will sich und den Gegner, die Gegnerin natürlich auch schützen. Aber man kann kontrolliert mal so richtig alles rauslassen. Und wir sprechen da immer im Football von, hat jemand diesen Switch? Also hat jemand den Schalter, den man umlegen kann? Und der ist bei mir sowas von angegangen im Football. Ich dachte mir, oh mein Gott, warum habe ich diese Sportart nicht früher kennengelernt?
Gab es denn tatsächlich aber auch schon mal eine Kollision, die nicht so gut ausgegangen ist, wo du hinterher dir dachtest, Mist, da habe ich jetzt meine Gegnerin doch wirklich vielleicht aus Versehen irgendwie verletzt oder so? Hat man das mal?
Ja, also das hat man tatsächlich schon, wenn man dann auch mal falsch gezielt hat oder dass man mal mit dem Kopf gegeneinander ist. Da ist es mir schon passiert, dass meine Gegnerin zu Boden gegangen ist und erstmal nicht ansprechbar war tatsächlich. Aber ich habe auch schon Hits abbekommen, wo ich wirklich Schmerzen hatte, wo ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt ist weiß Gott was kaputt. War aber toi 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 meistens nicht der Fall. Aber es sind schon so Kollisionen, die einmal durch den ganzen Körper gehen. Und ich weiß nicht, ich habe einmal einen Tackle versäumt. Ich bin da bestimmt schon 40 Meter im Vollsprint runter gewesen. Spring los und lande wirklich. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Aber ich bin mit meinem Face Mask, also was für dieses Gitter, was vorne am Helm ist, quasi in den Rasen eingetunkt. Und es gibt ein Bild, mich hat es wie ein Skorpion einmal hinten drüber gebogen. Ich glaube, da habe ich auch sämtliche Kontrolle über sämtliche Körperfunktionen verloren. Also das war schon auch wild. Aber so, ja, passiert auch.
Wir haben eben im Steckbrief auch gehört, du hast eigentlich mal auf Lehramt studiert.
Ja.
So Biochemie. Jetzt bist du eben als Trainerin eine richtig, richtig große Nummer. Wann kam dieser Switch, dass du gesagt hast, okay, ich möchte doch nicht in die Schule und die Leute in Sachen was macht man alles im Bio? Ja, diese ganzen typischen Zahnkunde und
Pflanzenkunde. Mitose, Meiose,
ja, genau,
Mitochondrien.
Diesen ganzen Kram, das möchte ich jetzt nicht trainieren, sondern ich möchte jetzt tatsächlich eben im American Football bleiben und das zu meinem Job machen. Wann kam dieser Switch?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der Switch weg vom Lehramt kam dann, als ich mit Football angefangen habe, weil damals war schon der Wunsch, Sportwissenschaften zu studieren, aber es war mir zu unsicher. Also ich bin da ganz klar den sichereren Weg gegangen und deswegen habe ich mich damals gegen Sportwissenschaften entschieden. Und man darf nicht vergessen, es war ja noch mal viele Jahre vorher, wo dann jeder gesagt hat, Sportwissenschaften, was ist das? Was willst du da später mal machen? Das ist total brotlos. Und deswegen hatte ich mich anfangs dagegen entschieden. Und mit dem Football kam aber diese Liebe zum Sport einfach nochmal in mir hoch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache das jetzt einfach. Ich kann ja immer noch ins Lehramt zurück. Ich studiere das ja gerade und dann kann ich das immer noch tun und habe dann eben gewechselt auf 2 Master in Sportwissenschaften. Und als ich dann darin war und mehr ins Athletiktraining gegangen bin und dann schon quasi Footballspieler im Fitnessstudio beziehungsweise im Gym gecoacht habe, dann kam schon diese Leidenschaft fürs Coachen langsam auf. Und deswegen, es war dann ein Prozess. Aber ich glaube, so wirklich der Schritt zu sagen, so, und jetzt gebe ich dem Ganzen eine Chance, war Ich bin nach München zurückgekommen, um zu promovieren in Sportwissenschaften. Ich habe immer meinen Namen mit dem Doktortitel
gesehen. Das sähe auch gut aus.
Ja, aber das war tatsächlich wahrscheinlich auch schon die einzige Motivation. Denn ich habe festgestellt, oh, das ist jetzt nicht so wirklich meins. Und war da eh gerade so an dem Scheideweg eigentlich so, kann ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben was abbrechen? Kann ich meine Promotion abbrechen? Das kann ich doch nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, ich breche das jetzt ab, aber dafür gebe ich jetzt Football so richtig eine Chance. Zu der Zeit war ich aber auch schon in Straubing dann Defense Coordinator, also auch schon Trainerin. Da habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich all in und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert.
Würdest du sagen, dass deine Liebe zum American Football auch so ein bisschen für dich eine Wandlung deiner Identität bedeutet hat? Nicht, dass du dann irgendwie durch die Erkenntnis, dass du American Football liebst, direkt ein ganz anderer Mensch geworden bist, aber schon irgendwie auf so einen komplett anderen Weg gegangen bist. Also nicht nur eben dann sportlich, sondern auch karrieretechnisch und alles irgendwie.
Ja, total. Ich hatte den Mut zu sagen, hey, das ist das, was ich liebe und ich studiere jetzt Sportwissenschaften. Ich habe immer gesagt, na, coachen ist ja auch undankbar und schwierig, aber da war irgendwie, alles hat mich gefühlt auf das vorbereitet, was dann kam. Na, jetzt so retrospektiv sage ich immer, Mann, warum denn erst mit 27? Aber wahrscheinlich musste das alles passieren, damit ich dann sagen kann, so und jetzt habe ich Football gefunden, jetzt gehe ich ins Coaching, jetzt gehe ich in Richtung Sportwissenschaften und drehe einfach mal alles auf links und gebe dem Ganzen eine Chance, ja.
So, wir kommen jetzt zu unserer wunderbaren Rubrik, die Taschenkontrolle. Du hast deine Tasche mit dabei, auf der natürlich groß Coach steht. Außerdem, was sehen wir da noch? Es ist so ein Army-mäßiger Style, der Rucksack.
Also, als erstes hole ich vielleicht mal, jetzt hört man, wie ich hier so ein bisschen suche, schon mal das hier raus.
Das ist ein Fernglas, das ist ein schwarzes Fernglas. Damit beobachtest du immer die Nachbarn.
Auch, aber tatsächlich ist es so, dass ich in meiner aktuellen Rolle oben in der sogenannten Coaches Box sitze. Mhm. Und Football ist Schach auf dem Rasen. Und wie sieht man Schach am besten? Naja, nicht von der Seitenlinie, sondern von oben. Und deswegen sitze ich oder bin ich jetzt die letzten zwei Jahre eben oben gesessen. Und damit man dann auch wirklich die Spieler erkennt, die Nummern erkennt und sieht, was da unten los ist, dann muss man ab und an mal durchs Fernglas gucken.
Und dann, wenn die spielen, sitzt du da, machst ja auch wirklich Notizen und sowas alles?
Genau, ich mache Notizen, ich schreibe mir auf, was der Gegner gerade gespielt hat. Und wir geben auch von oben nach unten dann immer durch, was für Leute jetzt gerade bei den Gegnern auf dem Feld stehen, damit wir das mit unserem Personal auch so ein bisschen matchen können. Und das sind alles Infos, die unten an der Seitenlinie brauchen. Und deswegen tragen wir dann auch Kopfhörer und haben unsere Walkie-Talkies quasi und können dann mit unseren Coaches an der Seitenlinie sprechen.
So, man muss sagen, du machst einen fantastischen Job, denn ihr habt ja jetzt gerade erst richtig Grund zu feiern gehabt, denn ihr habt mit den Stuttgart Surge die European League of Football gewonnen.
Ja, ja.
Wie hart habt ihr das gefeiert?
Ja, schon sehr auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich habe natürlich am wenigsten Anteil daran.
Ach, jetzt sei doch nicht so bescheiden.
Weil immerhin war ich nur die halbe Saison da und das sind unsere Defense Coordinator, also das ist ein Duo, das zusammenarbeitet und auch unser Head Coach. Also wirklich klasse Coaching Staff und ich bin so froh, dass ich von denen lernen darf, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten darf. Und wir haben tatsächlich im Team auch einige Spieler, die jetzt ins Football Retirement gehen. Aber das eine, die eine Meisterschaft, die wollte man natürlich noch holen.
So, wir gucken weiter rein in die Tasche. Vielleicht finden wir ja noch so ein Partybändchen von der Aftershow-Party oder so bei dir.
Ah, nee, das glaube ich nicht. Also hier ist mein Laptop auch mit Stift, weil ich schreibe natürlich mit, was da passiert. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, weil bei diesen ganzen Spielzügen vergesse ich sonst, was natürlich passiert ist. Und dann habe ich immer in meiner Tasche, jetzt nicht mehr nötig, weil die Saison ist ja vorbei, einen Energy Drink, weil ohne den geht gar nichts. Der ist wirklich stellvertretend dafür, wie ungesund wir teilweise leben, vor allen Dingen gegen Ende der Saison. Aber wir haben schon eine nette Tradition draus gemacht, wir Coaches, wir versuchen die Woche über ohne Energy Drinks auszukommen. Aber am Spieltag gibt es dann immer eine gewisse Uhrzeit, wo wir uns dann treffen, gemeinsam alle unsere Monster öffnen. Und dann gibt es noch den Game Day Monster. Deswegen, der ist auch ganz wichtig in der Tasche.
Das heißt, das traditionelle Ploppen der Dosen, das gehört dazu genau. Am Spieltag.
Für uns in unserem Team, in unserem Coaching-Staff, ja.
Wie ist es denn eigentlich? Bist du bei euch die einzige Frau im Coaching-Staff oder habt ihr noch mehr Frauen?
Nee, ich bin bei uns die einzige im Coaching-Staff, ja.
Wie ist es, sich als Frau eben in so einem Männersport wie American Football, der natürlich immer noch sehr männerdominiert ist, durchzusetzen?
Das Durchsetzen ist nicht das große Problem und war es auch irgendwie nie. Vor allen Dingen, das Wichtigste ist ja mit den Spielern. Und da ist es tatsächlich auch so, je höher klassiger man ist und desto besser die Spieler sind, desto wichtiger ist es für die Spieler auch einfach nur, kannst du ihnen helfen, sie besser zu machen oder nicht? Und alles andere ist irrelevant. Und deswegen war das tatsächlich nie ein Problem und auch in dem Coaching-Staff auch nie ein Thema. Also ehrlicherweise ist es eher so, dass mir erst dann auffällt, dass wir anders sind, in Anführungsstrichen, wenn ich mich halt da nicht umziehen kann oder rausgehe aus unserer Umkleide, weil ich mich umziehe. Aber ansonsten gibt es keinen anderen Zeitpunkt, wo mir das bewusst ist, weil ansonsten sind wir einfach Coaches.
Wann es dir wahrscheinlich aber auch noch bewusst wird, ist, wenn du immer mal wieder Schlagzeilen machst, weil es immer mal wieder heißt, sie ist die erste Frau, die zum Beispiel im Fernsehen den Super Bowl kommentiert.
Ja.
So, oder die erste Frau, die aus Deutschland in die NFL geht als Coach. Sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch ausführlich drüber. Was machen diese Schlagzeilen mit dir?
Anfangs war das sehr schwierig für mich, weil ich das so ja gar nicht gesehen habe. Weil ich war ja für mich nie anders, sondern ich habe zu dem Team gehört. Und ich war ja eben bei den Munich Cowboys, bin ich Cheftrainerin geworden zum ersten Mal. Und deswegen, ich war ja Munich Cowboy und ich war Teil des Teams. Und plötzlich war ich aber ja dann irgendwie anders, weil ich war ja die erste Frau. Wie ist es denn als Frau in dem Männerteam? Und auf einmal wurde mir klar, okay, vielleicht ist was anders. Und vor allen Dingen war das irgendwie viel medialer Druck, wenn doch selber so viel Druck auf einem liegt, weil man diese große Aufgabe zum ersten Mal zu bewältigen hat. Und da ist schon so genug Druck ohne diesen Druck, okay, jetzt bin ich die Erste, wenn ich jetzt verkacke, dann weiß es auch jeder und dann heißt es, ja, ist ja logisch, dass das nicht geklappt hat, ist ja eine Frau. Deswegen war das anfangs für mich schon sehr schwierig. Später habe ich immer gesagt, nee, bitte. Und ich sage doch nicht immer die Erste. Aber was ich gelernt habe über die Jahre, wenn ich nicht selber meine Geschichte erzähle, tun es andere Leute. Und damit bin ich dann oftmals vielleicht auch nicht zufrieden, wie meine Geschichte erzählt wird. Deswegen muss ich es vielleicht doch selbst in die Hand nehmen, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und ja, aber es ist natürlich manchmal auch, es ist einfach so, dann sind es eben Schlagzeilen, Überschriften, Clickbaiting oder was auch immer. Deswegen, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis, glaube ich, zu der ganzen Sache. Weil auf der einen Seite bin ich schon stolz auf das, was ich geschafft habe. Auf der anderen Seite ist es mir dann manchmal aber auch irgendwie unangenehm, wenn ich dann solche Schlagzeilen lese.
Ja, aber deine Geschichte selbst zu erzählen, das machst du natürlich nicht nur jetzt hier bei uns zum Beispiel im Podcast oder in anderen Interviewformaten, wo du zu Gast bist, sondern du hast ja auch selbst einen Podcast, zum Beispiel Between the Lines.
Ja.
Wie viel Rückmeldungen bekommst du denn eben von anderen Frauen aus dem American Football, die sagen, ja, danke, dass du vorne weggehst, danke, dass du als erste Frau diese ganzen Dinge machst, weil für uns bist du eine Inspiration.
Ja, das kam erst kürzlich so ein bisschen. Also da war einfach wenig Feedback, glaube ich, so die letzten Jahre. Aber so in letzter Zeit kommt total oft vor, dass jemand zu mir herkommt und dann sagt, Mensch, Nadine, du bist wirklich so ein Vorbild und so eine Inspiration für mich. Und das macht mich dann doch schon sehr emotional. Und das freut, weil in der Rolle sehe ich mich irgendwie so gar nicht. Man hat immer gesagt, ja, Nadine, Pionierin. Ja, Pionierin für was? Denn wenn man sich selbst da auch noch gar nicht sieht, weil man steht ja erst am Anfang. Ich habe mir immer gedacht, was wollt ihr denn? Ich habe doch noch gar nichts erreicht. Und jetzt kann ich schon so ein bisschen zurückblicken und sagen, boah, ja, da waren schon echt ein paar coole Dinger dabei. Und das freut mich dann natürlich, wenn ich so eine Rückmeldung bekomme.
Wir haben von einer anderen Pionierin des Sports, Julia Rick, eine schöne Frage für dich mitbekommen. Julia habe ich letztes Mal besucht, in der letzten Folge. Sie ist unter anderem 13-fache Cable-Wakeboarding-Weltmeisterin. Und auch sie ist bei vielen Dingen immer die erste Frau, die. Deswegen hält sie auch schon mehrere Weltrekorde und sowas. Ich glaube, ihr seid euch in vielen Dingen sehr ähnlich. Und sie hat mir diese Frage hier für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Hi Nadine, du bist jetzt als erste deutsche Frau im Coaching-Staff eines NFL-Teams. Welche Eigenschaften oder Erfahrungen haben dir persönlich am meisten geholfen, dich in dieser ja doch stark männerdominierten Umgebung durchzusetzen? Und was können Athletinnen, wie ich jetzt zum Beispiel, aus deiner Erfahrung für unsere eigene Karriere mitnehmen?
Wow, eine sehr spannende und sehr vielschichtige Frage. Ich hoffe, ich werde sie in Gänze wahrscheinlich so gar nicht beantworten können. Auf jeden Fall Nummer eins, versuchen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und das ist super schwer. Also es sagt sich so einfach und sagt sich so leicht, aber es ist gar nicht so leicht, dass man vieles, was man vielleicht auch mal als Rückmeldung bekommt oder was im Eifer des Gefechts passiert, nicht auf sich bezieht, sondern das ist dann einfach vielleicht mal der Situation geschuldet. Oder wenn, was ich gelernt habe oder gesehen habe in den vergangenen Jahren, ist oftmals so, ich hatte schon Leute, die im vordergründig und im ersten Moment mich unterstützen wollten und das aber nur so lange getan haben, bis ich sie überholt habe. Und dann war ich der Gegner. Und von dem, was ich bisher beobachten konnte, ist es bei Männern, für andere Männer oftmals nicht so. Dann ist es so, hey, ich habe ihn begleitet, ich bin Teil von seiner Reise, ich habe ihn zu dem gemacht, was er ist, also vielleicht auch maßlos übertrieben. Und das ist bei mir schon was anderes. Das ist was, was man vielleicht einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Muss ja nicht so kommen, aber es kann so kommen. Und was hat mir noch geholfen, mich da durchzusetzen? Naja, ich habe in der Vergangenheit schon so ein paar Dinge mitgemacht. Man muss echt einiges an sich abprallen lassen können und einfach immer versuchen, mit Kompetenz zu überzeugen. Und man muss einfach dranbleiben. Man darf nicht den Mut verlieren. Man muss einfach weitermachen. Und ich sage nicht, dass es nicht Höhen und Tiefen sind, aber es kommen immer nach einer Person, die dich am Boden liegen sehen möchte, kommt die nächste, die dich wieder motiviert und mit hochzieht. Und aber bei all dem, was ich so gesehen habe an Egos und was an Reaktionen mir gegenüber passieren kann, was ich vielleicht nur getriggert habe, aber nicht mein Problem ist, sondern deren Problem, das hat mir geholfen, mich auch einfach jetzt zurechtzufinden. Und es ist Menschenkenntnis am Ende des Tages. Bin wirklich ich das Problem oder triggere ich vielleicht nur gerade irgendwas, was das Problem dieser Person tatsächlich ist? Und ja, ich denke, das ist es. Nicht persönlich nehmen, dranbleiben. Und jetzt in der NFL, als ich da war, es war auch so, das war ein Gespür dafür bekommen, wie sind die Dynamiken, wer tickt wie, wie kann ich wem helfen. Am Ende des Tages, ich sehe uns Coaches immer als Dienstleister. Wir sorgen dafür, dass der Athlet, die Athletin das Beste aus sich herausholen kann. Und da gehört das nötige Feingefühl natürlich dazu und diese Beziehungen und auch Dynamiken verstehen. Aber so ist es natürlich auch, sich in so einem Coaching-Staff zurechtzufinden. Kann ich Mehrwert bringen und wie? Nur weil ich dem einen jetzt was anbiete, was ich kann, das will der andere vielleicht gar nicht hören. Und das, glaube ich, ist so der Schlüssel, sich da irgendwie, naja, wie soll ich sagen, so seinen Platz zu finden.
Gleichzeitig hast du gerade gesagt, dass es auch bei dir in deiner Karriere immer wieder Momente gab, wo du Dinge abbekommen hast, die du dann wirklich an dir abprallen lassen musstest, damit sie einem nicht zusetzen.
Ja.
Hast du da ein Beispiel für, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, tatsächlich habe ich immer gesagt, ich werde das alles erst teilen, wenn ich irgendwann nicht mehr coache. Aber ich glaube, so ein paar Sachen. Ich bin damals Trainerin geworden und das hatte der vorherige Trainer so gar nicht cool gefunden. Und der ist dann einfach irgendwann im Training aufgetaucht mit seiner eigenen Pfeife und hat gemeint, er kann das Training an sich reißen, weil wer bin denn ich? Was habe ich denn zu sagen? Und da habe ich, also auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen. Das sind einfach so diese Momente, wo man dann echt mal kurz schluckt und sich denkt, wow, was hat er sich denn dabei gedacht?
Und glaubst du, das hätte er auch gemacht, wenn du ein Mann gewesen wärst?
In dem Fall mag das sein. Das kann sein, dass es so gekommen wäre. Aber manchmal ist es dann schon so, dass sie so das Gefühl haben, naja, ist ja nur eine Frau. Also das schon. Aber ich kann es natürlich nicht sagen im Nachhinein. Bei der Person hätte es schon passieren können, dass es vielleicht bei einem Mann auch der Fall ist. Und dann ging es ja noch weiter, dass dann diese Personen im Publikum saßen, sich da das ein oder andere Bierchen gekippt haben und mich persönlich beleidigt haben von der Tribüne aus, sodass alle Fans, Boah. Meine Familie, Freunde das alle mitbekommen haben. Das ist nur eine Geschichte von vielen.
Wie armselig einfach. Ja, aber auch da hat tatsächlich Julia Rick ähnliche Erfahrungen gemacht. Die hat mir erzählt in der Podcast-Folge, also auch da könnt ihr sehr gerne nochmal reinhören, wie sie bei einem Wettkampf von einem ihrer Konkurrenten, und da braucht man tatsächlich auch nicht gendern, sondern es war einer der Konkurrenten, manipuliert worden ist. Also ihr Board ist manipuliert worden, ist mit Wachs eingerieben worden, damit es rutschiger ist und so. Also das wäre auch wirklich gefährlich geworden, ne? Also da kann man wirklich nur sagen, ekelhaftes Verhalten. Jetzt gucken wir mal auf wirklich dieses, darf ich sagen, es ist der Höhepunkt deiner Karriere, die Fellowship-Aktion.
Ja,
das
absolut,
ist schon krass. Also du hast es eben geschafft, wovon viele andere träumen. Du durftest eben mit einem Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship, so heißt es, Nadine gibt mir gerade den Daumen, sehr gut, es ist ein bisschen komplizierter, durftest du in die USA, um da in der NFL bei einem der Teams quasi mitzucoachen, Teil eben des Coaching-Staffs zu werden, mitzutrainieren, die Preseason-Games, drei zumindest davon, mitzubegleiten. Ja. Als du wusstest, dass du das machen darfst, eben auf Zeit als Coach in der NFL, wovon jeder American Football-Fan träumt,
ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Wow, es war verrückt. Also ich habe, bei mir ging es schon ein bisschen vorher los mit der National Coaching Academy im Mai. Das war eine Woche, da bin ich wirklich, ich bin im Auto gesessen, Gott sei Dank auf dem Beifahrersitz, und habe zu schreien und zu quietschen und zu strampeln begonnen, wie so ein kleines Kind. Ich weiß nicht, weil ich mich das letzte Mal so gefreut hatte, weil das kam gefühlt aus dem Blauen und ich habe nicht damit gerechnet.
Da muss man kurz erklären, das ist eben etwas gewesen, auf das du dich aktiv bewerben musstest.
Genau.
Dass man eben als Coach dazu so eine Art Fortbildung für eine Woche eben auch schon Einblicke bekommt in quasi Trainingscamps von der NFL.
Genau. Und diese Bewerbung lag auch schon Monate zurück und ich hatte die abgeschickt und damit war das Thema für mich auch durch. Also ich war ja schon froh, dass ich mich überhaupt beworben habe und habe mich unfassbar gefreut. Tatsächlich bei dem Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship, das war ja dann danach, ist ein knaller Wort.
Also wirklich, was für ein Name.
Echt, ja. Das war ja dann danach, da habe ich mich im ersten Moment gar nicht gefreut, weil ich wusste, dass im Jahr zuvor auch eine internationale Coach das nicht wahrnehmen konnte, weil es mit dem Visum nicht geklappt hatte. Und dann habe ich die Nachricht bekommen und dann konnte ich mich erst gar nicht freuen. Und dann sagte mein Freund auch so, du darfst jetzt da 5 Wochen hin, wieso freust du dich denn nicht? Ich so, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert und ob das klappt. Und dann kam die Nachricht, wir werden uns darum kümmern und wir stellen dir ein Visum. Und dann, war ich wieder einfach unfassbar glücklich.
Also nimm uns mal gedanklich alle mit auf deine Reise. Dann hast du eben also Visum ausgedruckt, in der Tasche noch wahrscheinlich 1000 Kopien irgendwo hochgeladen, falls jemand nochmal fragt, du hast irgendwas verloren und so weiter. Das ist ja auch immer wirklich allein schon in den USA als Tourist einzureisen. Da braucht man ja immer schon gefühlt 150 verschiedene Dinge. So, jetzt bist du dann aber mit Sack und Pack und den richtigen Dokumenten in den USA angekommen. Wie ging es dann los die ersten Tage?
Also das war, du hattest es vorhin schon angesprochen, das ist die Preseason und das heißt, in der Zeit davor hatten sowohl Coaches als auch Spieler frei. Und dann reporten die am Montag, die Coaches reporten, das heißt, die Coaches sind einfach zurück und sagen so, hallo, wir sind wieder da, ready to work. Und dann am Dienstag darauf haben sich dann die Spieler quasi zurückgemeldet. Und der erste Tag, das war schon verrückt, weil wir wurden ausgestattet, wir haben so eine riesige Nike-Sporttasche bekommen, also riesig. Da waren nochmals, und wir hatten ja im Mai schon Merch bekommen, da waren nochmal Schuhe drin und Schlappen und ich glaube 40 Oberteile, Shorts ohne Ende und Namensschildchen für die Tasche. Das war ja schon verrückt, weil ich meine, so ein T-Shirt kostet auch schon einen Haufen Geld. Also was da schon drin war in dieser Tasche. Und dann wurden wir hingefahren mit dem Shuttle. Dann haben wir unsere Keycard bekommen. Also das heißt, wir sind auch wirklich überall reingekommen. Tausende E-Mails zum Onboarding. Das ist ja Wahnsinn in so einem großen Unternehmen, wie sehr da alles gestreamlined ist. Und dann gibt es hierfür eine App und dafür eine App. Und dann haben wir noch eigene Schreibtische tatsächlich gehabt. Dann stand da ganz groß mein Name und der Laptop mit dieser klassischen Fernbedienung. Beim Football guckt man ja ganz viel Video, also wir sagen immer Film. Und dann muss man vorspulen, zurückspulen und dann hat man eben da die Fernbedienung. Und ja, also es war so surreal. Und ich weiß noch im Hotel, wir waren im Hotel untergebracht für die 5 Wochen, da bin ich dann einem der Starspieler schon begegnet. Und da dachte ich mir nur so, oh mein Gott. Ich arbeite jetzt wirklich mit denen, weil die waren im Mai noch nicht da. Da waren nur die Anfänger sozusagen da. Und das so die ersten Tage war verrückt. Aber ich war nicht so nervös, weil ich Gott sei Dank eben im Mai schon dort war und die Zeit meines Lebens hatte. Und demnach wusste ich, was mich erwartet. Und ich wusste, welche Personen dort sind und mit wem ich arbeiten werde. Und ich habe mich einfach so unfassbar gefreut, weil sonst kämpfe ich immer so sehr mit mir und der Nervosität oder der Angst, dass ich irgendwie was nicht richtig mache. Und so war es dann wirklich die pure Freude auf die 5 Wochen.
Und wie waren dann eben jetzt tatsächlich so die ersten Treffen mit den Starspielern? Weil man muss ja sagen, die Tampa Bay Buccaneers, wo du warst, die haben zum Beispiel schon 2-mal den Super Bowl gewonnen. Also das größte Sportding der Welt.
Ja.
So, wie war das, als du dann mit denen das erste Mal da standest, dann steht da der 2-Meter-Mann vor dir und du denkst dir, ja, dich kenne ich von Postern und so.
Genau, ja, also einer der größten Aha-Momente, natürlich, das sind alle Stars, aber wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, wie sie interagieren, wie sie sprechen, das sind alles junge Männer. Das sind einfach alles junge Männer, die Football spielen. Und dann hat sich so mein Bild total gewandelt. Und man ist ja dann auch mittendrin und alle sind super cool und entspannt und gar keinerlei, also wirklich 0,0 Star-Allüren. Und einer der großen Stars, also der Wide Receiver Mike Evans, und das ist nicht nur ein Star bei den Tampa Bay Buccaneers, sondern in der NFL, der hat mich dann angesprochen und sagt dann so, hey Coach, sag mal, ich habe auf Instagram gesehen, du bist aus Deutschland. Ja, erzähl doch mal. Und ja, wir haben ja da gespielt 2022. Ich so, ja, ich weiß. Und ja, und so hat sich das ergeben über die Zeit, dass man dann mit jedem irgendwie mal ins Gespräch kam und die auch wirklich oftmals auch das Gespräch gesucht haben. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der mit der Tür ins Haus fällt und dann jedem, yeah, wow, let's go. So bin ich jetzt nicht, sondern ich warte schon auch immer so ein bisschen, gebe auch meinem Gegenüber die Zeit, so ein bisschen auf mich zuzukommen oder erstmal mich so ein bisschen anzuschnuppern, bevor ich dann aktiv werde. Und so hat sich das über die 5 Wochen, kam immer jemand Neues mit dazu und war wirklich, wirklich schön.
Also ich glaube, jeder von uns, der schon mal auf Zeit irgendwo gearbeitet hat oder auch generell einfach in einem neuen Job oder so anfängt, kennt dieses Gefühl von, du kommst in ein bestehendes Konstrukt rein und hast das Gefühl, jetzt muss ich mich erstmal beweisen und jetzt will ich mich connecten und ich will natürlich, dass alle mich irgendwie mögen, aber ich will auch, dass sie sehen, was ich kann und so. Wie war das eben bei dir dann jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers? Also hattest du das Gefühl, jetzt muss ich den doppelt und dreifach zeigen, dass ich es wert bin, hier zu sein? Oder war auch das so ein smoothes Ankommen irgendwie?
Irgendwie war es smooth, aber irgendwie war es das Anstrengendste, was ich seit langem getan habe. Weil es war wirklich immer, der Kopf geht die ganze Zeit, kann ich das jetzt, soll ich hier helfen, darf ich nicht? Darf ich das tun, kann ich hier stehen? Weil es ist eine klare Hierarchie im Football. Also auch wenn man sich mit Respekt begegnet, das sind klare hierarchische Strukturen. Oben ist der Head Coach, dann kommen die Offensive-Defensive Coordinator, darunter kommen die Position Coaches, darunter die Assistant Coaches. Also das ist klar geregelt und wie man dann in dieser Hierarchie auch navigiert, ist gar nicht so einfach. Und die Defense Coaches beispielsweise, die kennen sich teilweise aus College-Zeiten. Also die verstehen sich dann in Anführungsstrichen blind und ich stehe jetzt außerhalb und muss das erkennen, was hier überhaupt Sache ist. Und deswegen konnte mich sehr loslösen von dem Gefühl, ich muss mich jetzt beweisen. Wollte ich natürlich, keine Frage, aber ich wollte auf keinen Fall oversteppen. Also das dachte ich mir, weil da kommen bestimmt Leute rein und denken sich, so, jetzt bin ich hier und jetzt zeige ich euch, was ich kann.
Ja eben, das denke ich mir, weil wie gesagt, das ist so genau. Dieses typische Praktikantenphänomen. So.
Ja.
Irgendwie, man will ja auf sich aufmerksam machen, aber gleichzeitig will man auch nicht irgendwie die Anstrengende sein oder so.
Ganz genau und deswegen war das immer so, ja, das war so ein Eiertanz und so ein Eierlauf irgendwie schon so ein bisschen, dass man ja auch merkt, okay, die ist da und das ist ganz angenehm mit ihr. Und wenn ich Arbeit habe, dann macht die das auch. Also ich konnte, ich habe mich einfach viel angeboten und dann so langsam wirklich dann peu à peu dahin gearbeitet und habe dann auch hier und da so kleine Aufgaben gehabt. Aber ich stelle mich da jetzt nicht hin und coache direkt vor dem eigentlichen Coach einen NFL-Spieler. Das ist auch wieder was anderes, wenn jemand das Fellowship macht, der vielleicht selbst jahrelang NFL gespielt hat auf dieser Position. Dann ist es ja was völlig anderes. Aber ich bin die Deutsche, die aus Deutschland kommt, auf dem Level noch nie unterwegs war. Da werde ich einen Teufel tun, mich dahinstellen, auch wenn ich die Dinge vielleicht sehe, das zu coachen. Aber was ich dann eher getan habe, ist, dass ich dann gesagt habe, hey, Coach, ich habe das und das gesehen. Wie siehst du das? Ist das richtig? Ist das falsch? Und damit merkt ja dann der Coach auch, was ich für ein Coaches-Eye habe, ob mir das aufgefallen ist oder nicht. Und am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass man irgendwie Mehrwert auch bietet für den Coaching-Staff und die Person, die dann wiederum über einem steht.
Ich überlege gerade so, wie du dann wohl Tschüss gesagt hast irgendwann, weil nach 5 Wochen war es dann eben vorbei. Und nochmal zum Praktikantenbeispiel. Ich kenne es von mir, wenn es mir irgendwo gefallen hat bei einer Hospitanz, dann habe ich so Kuchen mitgebracht oder so. Jetzt gleichzeitig bei der NFL, wo alle Menschen unglaublich reich sind. Ja. Ist es wahrscheinlich ein bisschen strange, wenn man dann da einfach nur so einen Kuchen hinsteckt. Gleichzeitig vielleicht freuen sie sich auch gerade darüber. Also wie war der Abschied von denen? Oder hat man nochmal so ein Fazitgespräch geführt? Oder wie lief das?
Also es gab kein offizielles Fazitgespräch mit den Coaches, aber natürlich dann schon in der letzten Woche dann also, ach, du bist aber echt, ist das schon deine letzte Woche? Und dann hatte ich immer wieder Momente mit den einzelnen Coaches, wo wir nochmal drüber gesprochen haben und die mir dann Feedback gegeben haben. Und es war echt super cool. Und am letzten Tag bin ich auch nochmal zum Head Coach und haben wir da nochmal in Ruhe gesprochen. Und ja, ich habe auch Kuchen, also ich habe Cupcakes gebracht. Und habe aber vorher eben auch im Staff ist eine Frau, die kümmert sich um diese ganze, um den ganzen Coaching-Staff im Prinzip und ist dadurch halt, für, was das Organisatorische angeht, die rechte Hand vom Head Coach Todd Bowles. Und sie auch gefragt, so ist das okay, wie mache ich das? Ich darf niemandem sagen, was ich mir für Gedanken gemacht habe, nur um diese Cupcakes.
Ja, eben, aber guck, selbst genau. Ich mache mir ja gerade die Gedanken, wie sagt man diesen weltberühmten Menschen dann Tschüss ohne.
Ja. Und ich wollte die besten Cupcakes und dann haben die da nicht geliefert, wo ich wollte. Und dann wusste ich nicht, ist das gut? Stelle ich sie auf diesen Tisch oder vielleicht auf diesen Tisch? Reicht es dann für die Offense-Coaches?
Macht man
auch
ein Zettelchen dran oder macht man keinen? Genau. Wenn ja, was schreibt man drauf?
Genau, und ich habe ein Zettelchen gemacht. Ich habe, das war die Münchner Skyline ausgedruckt. Cool. Mit so einem Deutschlandfähnchen und nochmal, liebe Coaches, vielen Dank und habe die dann hingestellt und eben Sarah hatte das für mich an die Coaches kommuniziert, aber ich hatte tatsächlich auch für die Defense-Coaches nochmal ein kleines Geschenk. Jetzt bin ich normalerweise eigentlich nicht so die immer die Geschenke dabei hat, so gar nicht, aber in dem Fall wollte ich das, weil ich so unfassbar dankbar war, dass man mich auch so empfangen hat und dass man mich so aufgenommen hat und dass ich so sein durfte, wie ich bin und deswegen wollte ich das unbedingt in dem Fall, aber da habe ich mir natürlich dann schon nach der Hälfte der Zeit Gedanken gemacht, wie ich das tue. Und ich habe aber auch von einem anderen Coach auch ein Geschenk bekommen. Ich habe tatsächlich jetzt Konfetti von ihrem letzten Super Bowl-Sieg in einem kleinen Tütchen habe ich bekommen und eine Mütze, weil er gesagt hat, in Deutschland wird es ja jetzt kalt. Ne? Also es ist echt total süß, aber ich habe Kärtchen geschrieben, Schokolade und übrigens gerade auf dem Weg ist ganz viel deutsche Süßigkeiten auf dem Weg, weil die haben sie geliebt und da habe ich gleich, habe gleich saure Drachenzungen und alles und da gab es übrigens auch schon Lebkuchen, als ich ankam.
Ja, es war das noch ging, August. Ging auch dieses Jahr wieder früh los.
Genau, alles in den Karton gepackt und losgeschickt, weil Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, gell?
Ich finde es total sympathisch, dass du das gemacht hast und ich finde es auch so schön zu sehen, gerade wie du strahlst wirklich hier über beide Ohren, wie du einfach zu schätzen weißt, was das für eine unglaubliche Zeit gewesen sein muss. Ich habe Bilder von dir auch im Netz gesehen, wie du eben an der Sideline stehst bei den Preseason Games und so und du siehst da so unglaublich glücklich aus. Du hast ja eben gesagt, dass du dich damals bei deiner Ballettkarriere, deiner ersten Sportkarriere, wenn wir es so nennen wollen, irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt hast, nicht mehr so ganz wusstest, ob das zu dir passt, ob du da auch so hinpasst und so. Hier jetzt habe ich nur vom Optischen, nur von den Bildern und von dem, was du mir gerade erzählst, das Gefühl, das war ein Perfect Match.
Ja, also Football und ich, wir gehören schon echt irgendwie zusammen, aber vor meiner Abreise in die USA habe ich mir schon überlegt, wie soll das denn alles weitergehen? Weil es ist am Ende des Tages, was wir hier machen, größtenteils Ehrenamt, für die meisten Ehrenamt, und es ist unfassbar viel Zeit. Es ist nicht nur Zeitinvest, sondern auch monetär. Also es ist auch, man steckt einfach Zeit und Geld in diese Sportart. Und momentan ist es ja auch tatsächlich mit dem American Football in Deutschland und Europa sportpolitisch sehr schwierig. Und auch die European League of Football löst sich jetzt auf. Und ja, auch bei mir in der Vergangenheit war es so, durch mein Anheuern in der European League of Football durfte ich nicht mehr weiter in der deutschen Nationalmannschaft der Herren coachen. Und mache jetzt auch keine Coaches-Ausbildungen mehr, was ich zuvor gemacht habe. Da dachte ich mir, oh, ist schon schwer, hier auch einfach am Ball zu bleiben mit all dem, was man immer so investiert. Aber diese Reise nochmal, diese 5 Wochen, dachte ich mir, boah, geil, genau das will ich machen.
So, und es braucht natürlich auch große Vorbilder in einer Sportart, damit die Sportart selbst auch nochmal größer wird. Du weißt, worauf ich hinaus will, du bist so ein Vorbild. Und 3 American Football Spielerinnen aus Köln haben mir das hier für dich mitgegeben, denn wir haben hier ja immer Audiobeweise für meine Gesprächspartnerin, die so ein bisschen zeigen, was ihre Karriere auch mit anderen vielleicht macht.
Audiobeweis.
Hi, ich bin die Sabi, ich bin von den Cologne Falconets und spiele da seit 6 Jahren Football.
Hi, ich bin Patricia. Ich bin jetzt in meinem 2. Jahr bei den Cologne Falconets und ich bin auf der Position Defense Tackle.
Hi, ich bin Bethül. Das ist mein 1. Jahr bei den Falconets und ich bin auch in der Defense als Cornerback.
Und ich finde es mega stark, dass es eine Frau geschafft hat, in der NFL zu trainieren. Also mega, mega fantastisch. Ich finde einfach, das ist ein mega gutes Zeichen in Richtung Frauensport, weil der Frauensport gerade im American Football in Deutschland halt tatsächlich doch noch ein bisschen sehr nischig ist und sehr klein, und ich finde es mega cool.
Finde ich auch. Ich glaube, das ist einfach nochmal so ein richtig guter Ansporn für andere Frauen, dass sie sagen, ey, ich will das auch schaffen, ich werde den Schritt auch wagen.
Dann machen wir noch einen Schlachtruf, der kommt von uns, von den Falcons, und ich leite ein und ihr macht mit. Falcons on me, Falcons on 3. 1, 2, 3, Falcons!
Oh, sehr schön. Grüße gehen raus an die Falconets und die Falcons nach Köln. Och, schön.
Also du gehst da mit großen Schritten als großes Vorbild voran.
Ja, danke schön. Ich gebe mein Bestes.
Was wäre dir denn perspektivisch wichtig, so am Ende dann irgendwann mal von deiner American Football Karriere in 40, 50, 100 Jahren viele Titel geholt zu haben mit den Mannschaften, mit denen du trainiert hast, oder tatsächlich einen Impact auf die ganze Sportart gehabt zu haben?
Einen Impact auf die ganze Sportart gehabt zu haben. Und das war auch immer mein Ziel. Deswegen, ich wurde so oft gefragt, Nadine, war das immer dein Ziel, in der NFL zu coachen? Nein, es war nie mein Ziel, überhaupt in den USA zu coachen, sondern mein Ziel war immer und es ist immer noch, die Sportart hier größer zu machen und einen Einfluss auf den American Football hier in Deutschland zu haben. Und genau deswegen habe ich Coaches trainiert. Genau deswegen tue ich, was ich tue, weil das mir so viel gibt und ich so viel Leidenschaft für den Sport habe und es da draußen bestimmt noch ganz viele Menschen gibt, die das mindestens genauso toll finden wie ich. Und die müssen auch nur drauf gestoßen werden.
So, also 3 Riesen-Nachwuchstalente haben wir ja schon gerade auch gehört. Wir gucken jetzt zum Abschluss unserer Folge einmal schon mal auf die nächste Folge von Sportschau F. In der nächsten Folge werde ich die Eiskunstlauf-Legende Tanja Tschewtschenko besuchen. Ihr kennt sie natürlich auch als große Schauspielerin. Sie ist CEO ihrer ganzen Familie und über alles werden wir reden und natürlich auch über die Frage, die du mir jetzt bitte für sie mitgibst.
Natürlich habe ich eine Frage für sie, und zwar würde mich interessieren, wie es ihr gelingt, die Balance zu halten zwischen all dem Anspruch, den Anspruch aus dem Sport an sich selbst, ihre öffentlichen Rollen, ihre Rolle in der Familie, und wie sie ich stelle die Frage am besten direkt an sie, gell? Wie definierst du für dich heutzutage Erfolg und wie sehr ist es anders als damals als Wettkämpferin?
So, die Frage nehmen wir natürlich mit. Abschließend noch an dich, liebe Nadine, die Frage. Was würdest du sagen, hast du vom Sport fürs ganze Leben gelernt?
Oh, vieles. Ganz, ganz vieles. Aber in erster Linie Geduld. Weil wenn ich eines nicht habe, ist es Geduld. Und nach wie vor mit mir selbst. Aber mit anderen Menschen. Einfach die Geduld, dass es dass Wachstum Zeit braucht, dass es Zeit braucht, bis man sich Fähigkeiten, Fertigkeiten aneignet, bis man einfach auf das nächste Level kommen. Und deswegen, ich bin inzwischen sehr geduldig mit anderen Menschen, mit mir noch nicht so sehr, aber das ist ja auch egal, das ist auf jeden Fall was. Und Empathie. Empathie ist alles, wenn wir im sogenannten People's Business sind und mit Menschen arbeiten. Und das ist unverzichtbar und deswegen auf jeden Fall Empathie.
Wie würdest du folgenden Satz beenden? Denn hier im Podcast beendet ja immer meine Gesprächspartnerin die Folge. Deswegen, wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
langweilig.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Nadine Nurassit. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, Kritik, Anmerkungen, Wünsche, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns. Ansonsten habe ich wie immer noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Dieses Mal ist es was für alle True-Crime-Fans. Der Podcast Im Fall Stefanie, eine von 155. So heißt der Podcast. Es geht um Stefanie und Stefan, eine große Jugendliebe. Die beiden heiraten, sie gründen eine Familie. Sie sind glücklich, scheinbar zumindest, bis Stefan Stefanie tötet. Die Podcastmacher, die haben mit Menschen aus Stefanies Umfeld gesprochen. Sie erklären, wie ein Geschirrtuch zu einem Mordinstrument werden konnte und sprechen auch generell über Femizide und wie häufig sie in Deutschland passieren. Den Podcast Im Fall Stefanie vom SR findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.